Ja, schönen guten Tag. Ich wurde eben schon freundlich darauf hingewiesen, dass es also nächstes Mal eine Evaluation gibt. Für diejenigen, die nächste Woche nicht da sein können, warum immer, keine Lust, krank, sonstig verhindert, hat mich die Abteilung Evaluation gebeten, dass sie ihre E-Mail-Adressen hier eintragen, damit sie, falls sie nicht da waren, direkt sie per Mail kontaktieren können, um das auch online machen zu können.
Wahrscheinlich ist aber nicht die gleiche Evaluation, weil da kann ich mir vorstellen, ob das dann da war.
Wahrscheinlich geht es um die Video-Evaluation. Ja? Okay, dann füllen Sie auf jeden Fall das aus und ich leite es dann weiter. Und Sie werden dann aber kontaktiert, weil ich kann das mit der Video-Evaluation wohl nicht machen. Also ich wurde zumindest nur so angesprochen per Mail, dass ich Ihre E-Mail-Adressen einsammeln soll. Ich werde es auch nicht verkaufen. Nee, tragen Sie aber komplett ein. Genau, wenn also ganz viel Spam kommt, dann wissen Sie, wo es herkommt. Die zweite Frage, die ich habe, ist, hat der Brothage die Vorlesung letztes Mal beendet? Also klar, dass er beendet, aber im Sinne von, ist er bis zum Ende gekommen? Ja? Okay. Alles klar. Okay, dann wollen wir uns jetzt in den nächsten Stunden ein wenig beschäftigen mit den regenerativen Energiequellen. Und da gibt es also eine ganze Reihe. Zum einen die Windkraft, mit der wir uns heute im Wesentlichen beschäftigen werden. Dann Wasserkraft, Solarenergie. Und bei Solarenergie, da gibt es verschiedene Untergruppen, wie wir sehen werden. Zum einen die Photovoltaik, aber auch die Photothermik. Dann gibt es Geothermie, also weitestens in der Erdwärme. Zu den Regenerativen zählt aber auch die Biomasse und im weitesten Sinne auch Müll. Ja. Hier auf dem Bild sieht man mal das Angebot an regenerativen oder erneuerbaren Energien. Und erstmal zum Vergleich, da unten dieser kleine Würfel, die Zahl ist zwar schon 95, aber dann denken Sie sich einfach einen Millimeter größer in der Kantenlänge, ist der momentane Weltenergieverbrauch. Und dieser große Würfel hier hinten, ja, das hier, das ist die Sonneneinstrahlung auf die Erde. Und da sieht man also schon, dass ein gewisses Potenzial besteht. Und wenn man mal das Verhältnis bildet, ja, das hier ist also sowas wie 9 mal, also 10 mal 10 noch 13. Und hier haben wir dann entsprechend 1, 2, 3, 4, 5. Ist also ungefähr über vier Größenordnungen mehr als der momentane Weltenergieverbrauch. Dieser Würfel hier, was ja auch immerhin 300 mal dem Weltenergieverbrauch entspricht, ist die Windenergie, die vom Prinzip zur Verfügung steht. Das heißt, es ist die global gesehen windgespeicherte Energie. Und dann ist dieser Würfel hier Meeres- und Wellenenergie. Das ist immerhin ein Faktor 70, 80 im Vergleich zum Weltenergieverbrauch. Und dann haben wir noch ein bisschen Biomasse hier. Also ein bisschen ist immer relativ zu sehen, ja, im Vergleich zu dem großen hier. Ist immerhin ein Faktor 15 mehr als der Weltenergieverbrauch. Und die eigentliche Wasserkraft, so wie wir sie heute nutzen, an Flüssen im Wesentlichen, das ist etwa der halbe Weltenergieverbrauch. Das sind die grundsätzlichen Potenziale im Sinne von, das steht nicht alles zur Verfügung, aber da würde vom Prinzip Leistung und Energie liegen. Es macht natürlich keinen Sinn, jetzt die komplette Wasserkraft zu nutzen, weil es würde heißen, wir müssten jeden kleinen Bach aufstauen und das wäre weder bezahlbar, noch wäre es unter Umständen ökologisch sinnvoll. Aber wie man sieht, vom Prinzip besteht bei den regenerativen Energiequellen sehr großes Potenzial. Die Frage ist, wie können wir das nutzbar machen? Ja, fangen wir mal mit der Windkraft an. Vom Prinzip ist Windenergie Sonnenenergie. Ja, ohne Sonne gäbe es keinen Wind. Die Sonne führt zu Verdunstung von Wasser. Es steigt warme Luft nach oben, führt zu Konvektion. Das führt dann zu Druckdifferenzen und dadurch zu verschiedenen Drucksystemen, die dann schließlich zu Windsystemen oder so Wind sich ausbilden. Aufgrund der Drehung der Erde führt es dann irgendwann zur Rotationsenergie in diesen Drucksystemen und die können wir dann nutzen in elektrische Energie. Und ungefähr 2,5% der Sonnenenergie wird also aufgewendet, um eben warme Luft, gewissermaßen aufsteigende warme Luft zu erzeugen. Windkraft gibt es schon relativ lange. Vor ungefähr 2000 Jahren gab es schon die ersten Windmühlen in Asien. Und seit ungefähr 800 Jahren hat auch die Windenergie Einzug in Europa gehalten. Sinnvollerweise in Holland, ja, im Flachland. Und um 1750 gab es also insgesamt in Europa ungefähr 200.000 Windmühlen. Wir werden aber sehen, dass die klassischen Windmühlen, auch wenn sie schön anzusehen sind, nicht wirklich geeignet sind, um unsere Energieversorgung sicherzustellen, da sie einen extrem schlechten Wirkungsgrad haben. Es sind nämlich sogenannte Widerstandsläufer, nennt sich das. Was es ist, erzähle ich Ihnen nachher. Im Gegensatz zu den modernen Windkraftanlagen, das sind sogenannte Auftriebsläufer. Und früher wurde natürlich auch kein Strom damit produziert, sondern mechanische Arbeit gewonnen, um zum Beispiel Getreide zu mahlen oder Wasser zu fördern. Es hat sich auch das Erscheinungsbild der Windkraftanlagen natürlich deutlich geändert. Eben haben wir schon eine Windmühle gesehen. Das ist so ein klassisches Windrad, wie es früher in den USA verwendet worden ist, um Wasser hochzupumpen. Das sind sogenannte Langsamläufer. Langsamläufer, auch das wollen wir später noch erklären, das bezieht sich auf die Rotationsgeschwindigkeit der Blattspitzen. Und die ist bei dieser Art von Windkraftanlagen, liegt die in der Größenordnung von der Windgeschwindigkeit oder ein bisschen drüber, während die Blattspitzengeschwindigkeiten bei modernen Windrädern, die können ein Vielfaches der Windgeschwindigkeit betragen. Also es kann mehrere hundert Stundenkilometer heutzutage sein. Und auch die Leistungen sind natürlich angestiegen. Ja, während sowas hier vielleicht 1 Kilowatt Leistung hatte, gibt es also heute Windkraftanlagen mit 5 Megawatt, zumindest als Nennleistung. Wenn wir uns mit Windkraft beschäftigen, müssen wir natürlich schauen, wie der Wind klassifiziert ist. Sie kennen, es gibt verschiedene Windstärken, typischerweise 0 bis 12. Alles, was darüber hinaus ist, ist eigentlich immer noch 12, aber es gibt dann keine 15. Und es beginnt also von Windstille bis zum Orkan. Und hier sieht man einfach die Windgeschwindigkeiten in Meter pro Sekunde. Und bei Orkan haben wir also entsprechend 32,7 Meter pro Sekunde. Das ist also um die 120 Stundenkilometer oder mehr. Der Energieinhalt, der steigt sehr stark an mit der Windgeschwindigkeit, also in Watt pro Quadratmeter. Ja, hier sieht man also bei Windstärke 2 hat man so 2,5 bis 20 Watt pro Quadratmeter, während man bei nur 10-fach höherer Windgeschwindigkeiten schon 21 Kilowatt pro Quadratmeter hat. Steigt also mit einer relativ hohen Potenz an. Okay. So, wie entsteht Wind? Wind ist natürlich eine Ausgleichsströmung zwischen Gebieten verschiedenen Luftdrucks. Und wir haben eine zeitliche Variation der Sonneneinstrahlung. Zum einen, weil die Erdachse gegenüber der Sonnenbahn, also die Erdachse gegenüber der Erdbahn geneigt ist. Und deswegen haben wir eben Jahreszeiten. Und das führt eben zu verschiedenen jahreszeitlichen Temperaturen auf Nord- und Südhalbkugel. Und entsprechend den verschiedenen starken Aufsteigen von warmer Luft eben dann zu Druckunterschieden, die dann letztendlich den Wind auslösen. Und grundsätzlich ist es eben so, dass kalte Polarluft nach Süden strömt, in erdnahen Schichten Richtung Äquator und die am Äquator aufsteigende warme Luft ersetzt. Und es gibt eben globale Zirkulationssysteme wie die Passatwinde, die großräumlich übers Jahr relativ konstant sind. Und es gibt auch zumindest jahreszeitlich relativ stabile Gebilde, wie zum Beispiel typischerweise die atlantischen Tiefdruckgebiete auf der Nordhalbkugel im Winterhalbjahr und eher die Hochdrucklagen im Sommer, die dann zu den verschiedenen Winden führen. Ja, und die Idee ist ganz einfach dahinter. Ja. Wir haben also hier Sonneneinstrahlung über einem Gebiet und es führt dazu, dass Luft aufsteigt. Wir haben Wolkenbildung, ja, die Luft mit einer gewissen Feuchtigkeit steigt nach oben, kühlt sich dabei ab, kondensiert, führt zu Niederschlag und irgendwo muss die Luft dann wegströmen, ja, entsprechend dem Gradientenverlauf. Und dann sinkt die Luft ab, dabei lösen sich die Wolken auf. Wir haben ein Hochdruckgebiet mit zumindest im Sommer schönem Wetter, im Winter muss es nicht schönes Wetter sein. Da können wir auch Nebelwetterlagen haben. Ja, und entsprechend haben wir dann diesen typischen Verlauf vom Boden, dass eben vom hohen Luftdruck zum tiefen Luftdruck der Wind weht. So, jetzt haben wir hier mal so ein Hochdruckgebiet und ein Tiefdruckgebiet dargestellt, ganz schematisch als kreisförmige Objekte. Das sind natürlich in Wirklichkeit ein bisschen verdellt, das kennen Sie an diesen isobaren Karten. Und wenn wir jetzt keine Erdrotation hätten, dann würde einfach die Luft vom hohen Luftdruck entsprechend dem Gradienten zum niedrigen Luftdruck fließen. Jetzt ist es aber so, kommt es noch? Ja, es kommt gleich, dass die Erde sich dreht und die Folge ist eine Corioliskraft. Und die Corioliskraft wirkt eben so, dass sie senkrecht auf dem Geschwindigkeitsvektor steht von dem Wind und diesen Wind entsprechend ablenkt, senkrecht dazu. Und wenn wir zum Beispiel jetzt hier eine Isobare hätten und hier eine Isobare und haben hier Hoch- und da Tiefdruck, dann würde eben ohne Rotation einfach sich die Luft hierhin bewegen und mit Rotation haben wir die Corioliskraft, die entsprechend immer jetzt der Coriolispfeil hier das entsprechend ablenkt und irgendwann, wenn es dann parallel ist, dann wird keine Corioliskraft mehr, dann ist hier ein Kräftegleichgewicht. Und es strömt also nicht mehr auf direktem Weg in das Hochdruckgebiet, sondern es geht gewissermaßen tangential dahin. Und es sieht dann entsprechend so aus. Ja. Und Winde, die so entstehen, die nennt man auch Gradientenwinde. Es gibt auch lokale Luftzirkulationen auf kleinerem Raum. Das haben Sie wahrscheinlich schon mal erlebt, wenn Sie am Meer waren. Typischerweise ist es so, dass tagsüber der Wind eher, nicht immer, aber eher vom Meer kommt und nachts eher vom Land. Und das liegt einfach daran, dass es lokal Luftdruckunterschiede gibt, relativ kleinräumig, auf mehreren Kilometern. Einfach deshalb, weil tagsüber das Land sich stärker erwärmt, die Luft nach oben steigt, das Meer hat ungefähr eine gleiche Temperatur, ja. Das zwischen Tag und Nacht gibt es ja keine große Änderung aufgrund der großen Wärmekapazität, sodass entsprechend tagsüber sich hier hoher Luftdruck aufbaut, hier tiefer Luftdruck und entsprechend der Wind vom Meer weht. Nachts bleibt die Temperatur vom Meer konstant, während sich das Land unter die Meerestemperatur abkühlt und dann haben wir genau den umgekehrten Vorgang. Ja, dann weht es also vom Land zum Meer, weil dann die Luft über dem Meer aufsteigt. Dieser Effekt kann natürlich überdeckt werden durch Wettererscheinungen, also Gewitter oder auch, wenn zum Beispiel das so ist, dass die Küste oder das Land sich nicht unterhalb der Meerestemperatur abkühlen kann, aus verschiedenartigen Gründen. Ja. Aber das ist ein sehr, sehr häufiger Effekt hier. Was Sie vielleicht auch schon festgestellt haben, ist, dass die Windgeschwindigkeit tendenziell mit der Höhe zunimmt. Und das liegt einfach daran, dass je näher wir uns an die Erdoberfläche begeben, wir eine gewisse Rauigkeit haben und das führt zu Reibungseffekten. Ja. Und das hängt von der Geländeform natürlich ab, aber auch von der Bebauung zum Beispiel. Ja. Also innerhalb von Städten ist es so, dass im Regelfall die Windgeschwindigkeit geringer ist als auf freiem Feld. Es gibt auch wieder Ausnahmen. Chicago ist ein schönes Beispiel. Chicago ist eine sehr windige Stadt, deswegen heißt sie auch The Windy City. Dort ist es so, da gibt es eher Düseneffekte durch die Hochhäuser. Ja? Aber grundsätzlich ist es so, dass Rauigkeiten, das können Berge sein, aber auch Vegetation, zu einer Reibung führen, sodass die Windgeschwindigkeit für niedrigere Höhen niedriger ist als für hohe Höhen. Und da kann man sogenannte Rautiefe definieren, ja, so 10 Meter. Das ist dann so ein mittlerer Wert für die Objekte, an denen der Wind gebremst werden kann. Und die Windgeschwindigkeit nimmt typischerweise mit so einer Wurzelfunktion zu, mit der Höhe, wobei eben typischerweise man die 7. Wurzel hat. Ja. Der exakte Wert, der hängt jetzt ein bisschen davon ab, jetzt, was man für eine Rauigkeit annimmt, aber das ist so ein typischer Wert. So, und jetzt fragen wir uns, wenn wir jetzt Wind haben, wie können wir denn aus dem Wind elektrische Energie erzeugen und vor allen Dingen, wie hoch ist der Wirkungsgrad davon? Was wir jetzt tun werden, wir werden jetzt sowas wie den Carnot-Prozess des Windes uns anschauen und den theoretischen Wirkungsgrad von irgendeiner gearteten Windkraftanlage, also WKA ist die Windkraftanlage, ableiten und zwar unabhängig davon, wie die gebaut ist. Und das ist gewissermaßen, deswegen sage ich Carnot, das ist also unabhängig davon, wie die gebaut ist und es ist der theoretisch höchstmögliche Wirkungsgrad. So, und dann fragen wir uns zum einen, zu was ist denn die Windenergie proportional? Also zu welcher Geschwindigkeit des Windes? Habt ihr mal eine Ahnung? Ja, mit der dritten Potenz. Und wir nehmen jetzt einfach mal zwei Definitionen, einmal V1 und V2, werden jetzt ziemlich oft auftauchen. Das eine, V1 ist die Geschwindigkeit der Luft vor der Windkraftanlage und V2 entsprechend nach der Windkraftanlage. Und man kann dieses Gesetz, das wir jetzt ableiten, in guter Näherung, oder man kann das ableiten mit einer Näherung, die sich als gute Näherung erweist, nämlich dass Wind als inkompressible Flüssigkeit betrachtet werden kann. Klingt erstmal komisch, ja, sowohl Flüssigkeit als auch inkompressibel. Natürlich kann man Luft komprimieren und es ist auch keine Flüssigkeit. Aber für unsere Zwecke reicht es vollkommen aus und die Abweichungen, die es gibt, die liegen im Prozentbereich dann zwischen dem theoretischen Gesetz und dem, was die reale Luft macht. Und wenn man nämlich das macht, dann kann man eine Kontinuitätsgleichung aufstellen. Und zwar, dass der Massenstrom vor dem Windrad, nach dem Windrad der gleiche ist, also M-Punkt. Und dann haben wir also hier das Windrad und wir haben hier die Luft vor und hier nach dem Windrad. Das hier ist gewissermaßen die Querschnittsfläche von unserer Luftscheibe, die sich auf das Windrad bewegt. Das ist der Druck, die Druckverhältnisse. Ja, weit weg von den Windrädern haben wir natürlich den Druck ohne das Windrad. Und dann gibt es in Front, also vorne vor dem Windrad, einen sogenannten Staudruck, eine Druckerhöhung. Dann haben wir einen Druckabfall und dann gleicht sich das wieder hinter dem Windrad nach größerer Entfernung wieder an. Das ist auch der Grund hier zum Beispiel, warum man nicht zwei Windräder direkt hintereinander stellen sollte. Ja. Deswegen brauchen die mal einen gewissen Abstand. Wie groß der ist, werden wir noch klären heute. Und die Geschwindigkeit, ja, das ist die Geschwindigkeit weit vor dem Windrad, die nimmt dann in der Nähe des Windrades ab, auf V2. Und das ist die eigentliche Idee dahinter. Das heißt, die Windgeschwindigkeit ist hinterher geringer. Und da in der Windenergie ja die Geschwindigkeit drinsteckt, entnehmen wir dem Wind Energie, weil wir die Geschwindigkeit absenken. Ja, und die Kontinuitätsgleichung heißt einfach nur in dem Fall, dass die Dichte ist die gleiche überall natürlich, ja, dass also V, die Geschwindigkeit an einer bestimmten Stelle mal der Querschnitt gleich die Geschwindigkeit an einer anderen Stelle mal der Querschnitt an diesem Ort ist. Okay, die Energie, die wir dem Wind entnehmen, ist natürlich kinetische Energie erstmal. Klar ist erstmal ein halb mal die Masse der Windscheibe, die ich betrachte, dieses Volumen, minus mal V1² minus V2². Ja. So, und jetzt kann ich diese Masse, kann ich jetzt extra aufdröseln, indem ich sage, okay, Masse ist sowas wie Dichte mal Volumen. Und das Volumen ist gerade der Querschnitt A mal die Dicke Z, ja, in Richtung, der sich der Wind bewegt. Und in diesem Z natürlich steckt die Geschwindigkeit drin und eine Zeiteinheit Delta T. Ja? Das ist quasi der Weg, den meine Luftsäule während Delta T zurücklegt. Das ist deren Dicke, die ich betrachte. Und hier steht jetzt ein Vm. Und das Vm, das ist die Energie, die es am Windrad haben soll. Und das ist plausibel zumindest, dass das gerade der Mittelwert der Geschwindigkeit weit vor und weit nach dem Windrad ist. Mein Rechner ist zu langsam. Soll es sich eigentlich bewegen? Also würde jetzt so eine Scheibe angeflogen kommen. Das tut es nicht. Hier haben wir Windstille offensichtlich. Okay, und dann, hier ist also nichts weiter passiert, ich habe nur für das Vm das hier eingesetzt, ja, den Mittelwert. Und das ist also die Energie, die ich jetzt aus dieser Windscheibe oder Luftscheibe herausziehe. Und die Leistung ist nichts anderes als die Ableitung dieser Energie nach der Zeit. Und das ist natürlich, brauchen wir gar nicht zu rechnen, ich muss nur dieses Delta T rausstreichen. Und da habe ich meine Leistung von der Windkraftanlage. Und da sehe ich sofort, dass hier auf jeden Fall schon mal sowas wie die dritte Potenz vom Wind drin steht. Und die Leistung, die selbst im Wind drin steht, ja, das ist natürlich einfach, also die Leistung, die vor der Windkraftanlage im Wind drin steckt, ist natürlich einfach dann die Dichte mal der Querschnitt mal die Windgeschwindigkeit hoch 3 halbe. So, und jetzt kann ich ganz einfach den Wirkungsgrad ausrechnen, indem ich einfach die Leistung der Windkraftanlage durch die Windleistung teile. Ja, und dann fallen natürlich diese Terme raus wie Rho und A und so weiter, weil die sind ja bei beiden gleich. Ja, und dann muss ich es noch ausmultiplizieren und bekomme dann diesen Ausdruck hier, wo nur noch V1 und V2 drin steckt. So, und jetzt will ich aber wissen, für welche Geschwindigkeiten nach dem Windrad mein Wirkungsgrad maximal wird. Das heißt, ich muss den Wirkungsgrad nach V2 ableiten und 0 setzen. Ich suche ja ein Minimum. Also leite ich das hier ab. Und ist klar, hier, dann kommt dann hier halt, es kommt da raus, V2, wo ist es? Also ich stehe V1². Also das kann man auf jeden Fall ausrechnen. Genau, ich muss das hier, ich muss nicht das hier betrachten, weil V1 kann natürlich per Definition nicht unendlich sein. Und dann bleibt eine quadratische Gleichung übrig und da gibt es genau zwei Werte. Einen physikalisch sinnvollen und einen nicht sinnvollen. So, der nicht sinnvolle ist der, wo der Wind zurückprallt. Also gewissermaßen V1 oder VA ist sozusagen minus V1, das heißt, der Wind kommt komplett zurück, ist nicht sehr sinnvoll. Die sinnvolle Lösung ist die, dass die Geschwindigkeit hinter der Windkraftanlage ein Drittel von der Windgeschwindigkeit vor der Windkraftanlage ist. So, und genau für diesen Fall haben wir einen maximalen Wirkungsgrad. So, und jetzt können wir dieses V2 einsetzen in unsere Leistung, beziehungsweise in den Wirkungsgrad. Und können das ausrechnen, ja? Und wenn wir das machen, dann kommt eine Zahl raus. Und zwar 16/27. Ungefähr 0,6. Und das ist bekannt als das Gesetz von Albert Betz. 1919 wurde das aufgestellt. Und das eben beschreibt den maximalen Wirkungsgrad irgendeiner Windkraftanlage, egal wie sie aussieht. Mehr geht nicht. Genauso wenig wie bei Carnot.
Weiter weg vor der Windmühle. Also dieses V1 ist ja größer als...
Wo hier?
Ja, eins weiter.
Noch eins weiter? Vor oder zurück?
Hier, wir machen ja Vm ist gleich V1 plus V2 halbe, ja.
Ja.
Das machen wir ja, weil... Oder doch, gehen wir nochmal eins.
So?
Da war doch irgendwo so ein Graph, wo die Geschwindigkeit vor der Windmühle war und...
Das da. Ah, genau. Das ist der Druck. Das hier?
Ja.
Ja.
Warum ist die Geschwindigkeit nicht V0 vor dem Windrad, sondern V1, also über diesem V0?
Naja, weil ich halt bei Definition sage, ich hab ein V1, was höher ist, irgendwann wo weit weg, und ich habe ein V2, was irgendwo hinter dem Windrad weit weg ist. So, und der Mittelwert ist einfach per Definition meine Nulllinie. Ja? Und da das Ganze ja nach vorne und hinten eigentlich symmetrisch ist, sagt man, es ist in der Mitte vom Windrad genau V0. Also Vm eigentlich, ja. Ob das jetzt im Detail so ist, ja, spielt für das Gesetz überhaupt keine Rolle eigentlich, ja. Ob das jetzt, ja. Das Entscheidende ist nur, dass man vom Prinzip bei dem Windrad einen Mittelwert bildet von der Geschwindigkeit vor und nach dem Windrad. So. Okay. So, wenn jetzt Wind auf dieses Windrad strömt, dann führt es auch zu einer Kraft auf diese Rotorflächen. Und das kann man ausrechnen. Die Kraft ist sowas wie P mal dt nach ds. Und sowas wie Leistung durch die Windgeschwindigkeit. Und wenn man jetzt Leistung einsetzt, die wir vorhin ausgerechnet hatten, also das waren halb mal v hoch 3 mal a mal rho, dann zieht man dann kürzlich 1 hier mit der dritten Potenz weg. Und dann bleibt das hier für die Kraft übrig, die auf den Rotor wirkt. Und das sind ganz enorme Kräfte, ja? Die steigen immer quadratisch mit dem Wind an. Und wenn man so eine moderne Windkraftanlage hat, so 2 Megawatt Leistung, dann hat man einen Rotordurchmesser von ungefähr 80 Metern. Und wenn man jetzt mal so 20 Meter pro Sekunde Windgeschwindigkeit annimmt, also 70 km/h, also so Windstärke 8, dann kommt man auf 120.000 Newton. Das entspricht 123 Tonnen Gewichtskraft. Und das muss natürlich das Windrad halten können, irgendwie. Es gibt gab natürlich, die sind umgekippt, aber das ist relativ selten. Ja? Aber man muss hier wirklich aufpassen, weil man hat wirklich sehr hohe Kräfte und entsprechend hohe Drehmomente. Ja? Weil so ein Turm ist auch ruckzuck mal 150 Meter hoch. Ja? Sie stellen Fragen. Ich kann nochmal nachweisen, ich kann es nicht, ich kann, also ich will meine Hand nicht in Feuer legen jetzt, ja. Also ich bin, nach dem, was ich gelesen habe, ja, ich bin ja kein Windmechaniker, ist es tatsächlich die Kraft, die auf so einen Rotor wirkt. Ja? Aber da lasse ich mich gerne nochmal belehren, falls es anders sein sollte. Ja? Weil Sie haben natürlich recht, dass die eigentliche Rotorfläche an sich natürlich einen relativ kleinen Anteil ausmacht, weil es sind 10% oder sowas. Wären es immer noch 12 Tonnen. Aber ich werde das nochmal abchecken, wie das ist, ja. So, diese 0,6 oder 60% Wirkungsgrad, den nennt man auch CP0. Das ist also, wie gesagt, der höchste Wirkungsgrad, den so eine Windkraftanlage leisten kann. Und in der Realität verwendet man nicht CP0, sondern man nennt es dann CP. Das nennt sich Leistungsbeiwert. Und das ist vom Prinzip so etwas wie der reale Wirkungsgrad. Und der wird im Wesentlichen bestimmt von zwei Größen oder von zwei Faktoren. Das eine sind aerodynamische Faktoren von der Form der Rotorblätter und ganz besonders von der sogenannten Schnelllaufzahl Lambda. Und was die Schnelllaufzahl Lambda ist, das ist folgendes. Das ist das Verhältnis aus der Rotorgeschwindigkeit oder genau aus der Blattspitzengeschwindigkeit, eine Spitzen der Rotoren, und der Windgeschwindigkeit. Und eben habe ich ja schon gesagt, dass die im Normalfall deutlich höher ist als die Windgeschwindigkeit. Und man klassifiziert es jetzt so, je nach Lambda, in Langsamläufer, die immerhin bis zum Faktor 3 der Windgeschwindigkeit haben können. Es ist also nicht so, dass also selbst ein normales Windrad sich nur so schnell dreht, wie der Wind weht. Es dreht sich schon schneller sogar. Dann gibt es die Mittelläufer und die Schnellläufer. Und wenn Sie jetzt mal schauen, Lambda größer 5, was Sie hier draußen da hinten sehen, das sind alle Schnellläufer. Das heißt, wenn die Lambda von 5 haben und wir haben 80 km/h Wind, ja, dann haben wir 400 Stundenkilometer Blattspitzengeschwindigkeit. Der größte Teil der Windräder, der Windkraftanlagen, besser gesagt, die heutzutage in Betrieb sind, sind Schnellläufer. Ungefähr 99,9%. Außer die für kleine Kinder, die in Wind gehalten werden, das sind Langsamläufer. Es gibt noch ein paar Nischen, ich zeige Ihnen also ein paar Bauformen, aber das sind wirklich nur Nischenanwendungen. Und es gibt vom Prinzip jetzt die Langsamläufer und die Schnellläufer und beide basieren auf unterschiedlichen Mechanismen. Die Langsamläufer sind sogenannte Widerstandsläufer, das heißt, dort drückt der Wind auf eine Fläche. Also letztlich ist es der Gasdruck, der da wirkt. Und die Schnellläufer sind sogenannte Auftriebsläufer. Das heißt, dort haben wir, ähnlich wie bei Tragflächen von Flugzeugen, verschiedene Geschwindigkeiten auf den beiden Rotorblattseiten, die dann zu einer resultierenden Kraft führen, die das Ganze antreibt. Und beim Widerstandsläufer, da haben wir den Fall, dass der Wind entsprechend mit einer gewissen Geschwindigkeit VW oder V-Wind auf eine gewisse Fläche, die irgendwie geartet geformt sein kann, anströmt. Und diese Fläche bewegt sich natürlich auch dann selbst, ja, weil es ja dreht. Und diese Geschwindigkeit nenne ich Vs. Und jetzt kann man eine gewisse Widerstandskraft ausrechnen. Ja, das kennen Sie, wenn Sie also irgendein Objekt in ein fluides Medium, wenn man Wind jetzt mal als fluid bezeichnet, reinhängt, dann ist die Kraft proportional zu dem Wert Cw, das ist eben, hängt von der Form ab, mal die Dichte, die Querschnittsfläche und Quadrat der Geschwindigkeit. Und jetzt muss man einfach für dieses V nicht die Windgeschwindigkeit einsetzen, sondern die Relativgeschwindigkeit, Windgeschwindigkeit minus die Geschwindigkeit, in der sich die Fläche vom Wind fortbewegen möchte. Ja, und jetzt kann ich natürlich das Gleiche machen wie eben auch. Ja? Ich kann also eine Leistung definieren. Das ist die Kraft mal die Z nach dt. Und wenn ich das mache, dann bekomme ich eben diesen Ausdruck hier. Und jetzt kann ich genauso das Gleiche wie eben. Wir machen Verhältnisbilden zwischen der Windkraftanlagenleistung und der Windleistung. Windleistung haben wir eben schon gehabt, das war das hier, ja. Da kürzt sich wieder das hier alles raus, das ist ein Halb und das Rho und das A. Und da bleibt noch das hier übrig. Gleiche Spielchen wie eben. Wir leiten das Ganze ab nach der Anströmgeschwindigkeit, um den maximalen Wirkungsgrad rauszubekommen. Setzen das Ganze gleich 0 und bekommen dann natürlich wieder eine quadratische Gleichung. Und siehe da, es kommt zumindest schon mal raus, dass der, auch in dem Fall, wie bei Bettschen Gesetz, nämlich dass der maximale Wirkungsgrad dann der Fall ist, wenn die Anströmgeschwindigkeit ein Drittel von der Windgeschwindigkeit ist, so wie eben. Aber der Wirkungsgrad ist ein anderer jetzt. Der ist nicht mehr die 60%, sondern nur noch 4/27 mal dieser CW-Wert. Das heißt, wir können jetzt auch bei dem Widerstandsläufer einen kleineren Wirkungsgrad haben als den theoretischen. Ja, wenn jetzt zum Beispiel wir eine unendlich ausgedehnte Platte hätten, auf die Wind strömt, die hat einen CW-Wert von 2. Und dann hätten wir, selbst dann hätten wir nicht die 60% Wirkungsgrad, sondern dann hätten wir sogar auch nur 8/27, ja? Also 0,3, nur einen halben Wirkungsgrad von irgendeiner gearteten Windkraftanlage. Für reale Anlagen haben wir natürlich keine unendliche Platte, sondern wir haben einen CW-Wert, der liegt bei ungefähr 1,3. Ja, und dann kommt man also auf Wirkungsgrade von der Größenordnung 20% in Realität. Ja, jetzt kann man sich verschiedene Formen anschauen. Eine endliche Platte hat so einen CW-Wert von 1,1 bis 1,3. Und dann haben wir hier, das ist vielleicht ganz interessant, weil es das Beispiel hier demonstriert, wir haben einmal eine Halbkugel. Und da haben wir einen CW-Wert, der eben von vorne und von hinten verschieden ist. Ja? je nachdem, ob der Wind von links oder rechts kommt. Und man kann jetzt auch noch schauen, ob die Halbkugel offen ist oder geschlossen, also ob es eine Halbsphäre quasi ist. Ja? So, und da gibt es ein schönes Beispiel. Jetzt kann man mal gucken, ob man das von hier sieht. Also irgendwo auf dem Dach da hinten gibt es so ein Ding auf jeden Fall, oder zwei. Die kennen Sie auch, diese sich schnell oder scheinbar schnell drehenden Objekte hier. Die bestehen aus vier oder manchmal auch drei solcher Halbsphären. Und das ganze Objekt nennt man ein Schalenkreuz-Anemometer. Und wie funktioniert das Ganze? Na, die Idee ist ganz einfach. Der Wind kommt von hier. Hier ist die Rotationsachse, es dreht sich also so. Und warum dreht sich es überhaupt? Na, es liegt daran, dass die eine Seite hier einen anderen CW-Wert hat als diese Seite hier. Die Folge ist, dass der CW-Wert ist hier größer als hier. Also ist die Kraft hier größer als diese hier. Und die Folge ist, dass es so rumdreht. Ja, und dann hat man natürlich für die beiden Objekte, kann man jetzt getrennt die ganze Sache betrachten, weil wir natürlich verschiedene Anströmgeschwindigkeiten haben. Ja, die Windgeschwindigkeit ist klar, die ist hier V. Und jetzt haben wir einmal hier eine Geschwindigkeit aufgrund von der Rotation U. Das heißt, der Wind strömt auf der Seite mit V plus U an dieser Halbsphäre und auf die Innenseite strömt es mit V minus U. So, und das könnt ihr selbst nachlesen. Jetzt kann man das genauso ausrechnen wie eben auch. Gleiches Spielchen. Und wenn man das dann ausrechnet, kommt das hier als Wirkungsgrad raus. Das hängt im Wesentlichen ab davon, wie der CW-Wert ist von den beiden Halbsphären. Und es hängt ab von der Schnelllaufzahl. Und da bekommt man also typischerweise für typische Parameter, also hier wirklich, wenn es wirklich zwei Halbsphären wären, bekommt man einen Wirkungsgrad von etwa 7% bei diesem Schalenkreuz-Anemometer. Also nicht so arg dolle. So, diese Widerstandsläufer, die werden für unsere Energieversorgung keine Rolle spielen. Wichtig für uns sind die Auftriebsläufer. Und hier ist mal so ein Beispiel von, ja, es könnte jetzt im Prinzip natürlich auch ein Windrad sein, aber es ist jetzt geklaut von der Seite, wo es um Flugzeuge geht. Das heißt, die haben hier einen Querschnitt von so einer Tragfläche mit ihrer typischen Form. Und die Idee dahinter ist, dass sie auf der Oberseite eine größere Strömungsgeschwindigkeit haben als an der Unterseite. Und das führt dazu, dass die Anströmkraft, oder das kann man bei Null ausrechnen, dass die auf der Unterseite größer ist als auf der Oberseite und das dann zum Auftrieb führt. Und das kann man entsprechend so darstellen. Wobei, es hängt natürlich von der Dichte und von der Querschnittsfläche ab, geht quadratisch in der Geschwindigkeit. Wobei eben VA ist das sogenannte Anströmgeschwindigkeit an die Tragfläche. Und das CA, das nennt sich den Auftriebsbeiwert. Und wenn Sie also hier so ein Windrad haben, dann kommt der Wind von da. Also man sollte glauben, manchmal Wind kommt von da, damit es sich dann dreht. Ja? Das ist nicht der Fall. Der Wind kommt tatsächlich hier senkrecht auf diesen Rotor drauf und strömt so an. Wenn Sie jetzt einen Querschnitt von diesen Rotorblättern sich anschauen, dann strömt der Wind mit einer gewissen Winkel und gewisser Geschwindigkeit hier drauf. Und es dreht sich jetzt quasi so rum. Ja? Und dann haben Sie hier die Geschwindigkeit des Windrades. Das ist die Windgeschwindigkeit und dann haben Sie hier die Anströmgeschwindigkeit. So, und jetzt sieht man hier eine ganze Menge Pfeile. Die Details sind ganz so wichtig, aber die Idee ist jetzt folgende. Sie haben also hier diesen, wichtig ist dieser Anströmwinkel Alpha. Sie haben also hier diesen Rotor im Schnitt. Sie haben hier die sogenannte Profilsehne. Und der Winkel zwischen dieser Profilsehne von dem Rotor und der Anströmrichtung, das ist der Winkel Alpha, der liegt typischerweise so bei ein paar Grad. Und über die Stellung des Rotors lässt sich natürlich gezielt dieser Anströmwinkel verändern und damit auch die Kraft auf den Rotor und den Antrieb entsprechend. Das So kann man also das regeln, die Windleistung, für den gegebenen Wind zumindest. Und das führt jetzt dazu, dass es letztendlich eine resultierende Kraft gibt hier, die die Normalkomponente auf dieser Profilszene darstellt. Und das führt dann zu dem Antrieb des Rotors. Und jetzt kann man Windräder designen nach ihrer Schnelllaufzahl. Und da sieht man also jetzt der Leistungsbeiwert, also sowas wie der Wirkungsgrad, der reale Wirkungsgrad, der hängt jetzt eben von der Schnelllaufzahl ab. Und zwar ist es, kann man das als Polynom dritten Grades annähern. Und das ist jetzt ein Beispiel für ein Windrad. Ein anderes Windrad hätte eine andere Funktion. Ja? Das ist also nur, also es wäre zwar immer ein Polynom dritten Grades, aber die Koeffizienten wären für verschiedene Windräder verschieden. Ja? Und da gibt es irgendwo dann ein Maximum und das liegt typischerweise bei 8, kann nochmal 7 oder 9 sein. Und das macht man jetzt so, dass man je nach Ort diese Schnelllaufzahl optimiert. Das heißt, ob man im Mittel höhere oder geringere Windgeschwindigkeiten hat. So, jetzt habe ich Ihnen gesagt, es gibt noch andere Bauformen. Vielleicht haben Sie schon irgendwo so mal was gesehen. Ich habe ehrlich gesagt mal in dem Garten mal sowas gesehen hier, ungefähr so groß. So richtig groß sind die auch nicht. Also das sind jetzt Objekte, die werden typischerweise so maximal 10 Meter groß gebaut. Das sind wirklich Nischenanwendungen mit vertikaler Drehachse. Und das nennt sich der Savonius-Rotor, das ist der Darius-Rotor und das ist der H-Rotor. Und die haben Wirkungsgrade hier, die beiden von etwa 40% und der von etwa 15%. Was ich noch sagen sollte ist, im Gegensatz zu thermodynamischen Prozessen, da hat man ja gesehen, dass zwischen dem realen Wirkungsgrad und dem Carnot-Wirkungsgrad sehr deutliche Unterschiede sein können. Also er ist teilweise nur die Hälfte vom Carnot-Wirkungsgrad. Bei Windenergie ist es deutlich höher an einem theoretischen Wirkungsgrad, weil ich keinen thermodynamischen Prozess habe. Und ich komme also inzwischen auf Wirkungsgrade, die liegen bei 80-90% für die optimalen Betriebsbedingungen am theoretischen Bätzschen Wert. Ja, also ich komme also auf über 50% Wirkungsgrad für gut gebaute Windkraftanlagen an guten Standorten. Was man heutzutage verwendet, ist meistens eine horizontale Drehachse. Die hat höheren Wirkungsgrad und mit den entsprechenden Rotoren dann und einen wesentlich geringeren Materialeinsatz pro Kilowatt installierte Leistung. Ja, während die eben diese Anlagen, die kann man gar nicht so groß bauen, aus Stabilitätsgründen. Hier hat man einen relativ kleinen beweglichen Anteil. Ja, während bei den anderen eben war ja das komplette Objekt beweglich. Und die Folge ist, dass entsprechend hier auch wesentlich weniger Material eingesetzt werden muss. Jetzt ist es so, dass die Windkraftanlagen natürlich eine Rotationsgeschwindigkeit haben, die von der Windgeschwindigkeit abhängt. Ab einer gewissen Windgeschwindigkeit allerdings wird die konstant eingestellt, auch wenn der Wind dann stärker weht. Das macht man dann über die Regelung der Blätter. Aber trotzdem müssen wir natürlich irgendwann 50 Hertz abliefern. Da gibt es zwei Möglichkeiten, eine geschickte und eine ungeschickte. Früher hat man eher die ungeschickte verwendet. Und zwar hat man früher Folgendes gemacht, man hat erstmal Strom produziert, also elektrische Energie, mit einer beliebigen Frequenz, so wie der Wind halt geweht hat. Dann hat man erstmal einen Gleichrichter genommen, hat daraus einen Gleichstrom gemacht und dann wieder mit Wechselrichtern einen 50 Hertz Wechselstrom. Das ist natürlich nicht ganz so geschickt, weil man hat da relativ große Verluste dabei. Und man bekommt zusätzlich keine perfekte Sinuskurve mehr hin am Fluss, sondern man hat so Überschwinger da drin. Und was man heutzutage macht, ist, man hat Getriebe hier hinten dran, die immer sich gleich schnell drehen. Und zwar so, dass immer 50 Hertz Wechselstromgenerator hinten rauskommt. auch wenn sich das Windrad scheinbar schneller oder langsamer dreht. Ja. Das heißt, es ist vom Prinzip so, es dreht sich mit einer gewissen Geschwindigkeit und dann ist hier eine Übersetzung, die entsprechend größer oder kleiner als 1 ist, je nachdem, ob die Geschwindigkeit niedriger oder höher ist als die Geschwindigkeit, die zu genau 50 Hertz Wechselstrom führen würde. Und das ist heutzutage eigentlich immer der Fall bei allen modernen Windkraftanlagen. Und so sieht es aus, das Getriebe von der modernen Windkraftanlage. Wiegt ungefähr 100 Tonnen. So, okay. Und jetzt ist die Frage, warum haben eigentlich die Windräder immer 3 Rotorblätter oder zumindest praktisch alle, die man so sieht? Da gehen ein paar Faktoren ein, warum das so ist. Zum einen will man natürlich einen möglichst hohen Wirkungsgrad haben. Man will möglichst wenig Materialeinsatz haben, um die Kosten zu senken. Man möchte auch nicht unbedingt eine zu... Selbstzerstörung, ja? Okay, der ist schon zu heiß geworden. Das dauert ein paar Minuten. Im Zweifelsfall müssen wir uns alle umdrehen. Hätten es noch einer. Ich erzähle erstmal die Folie fertig. Und man möchte natürlich eine nicht zu hohe Schnelllaufzahl haben, weil eine hohe Schnelllaufzahl heißt eine hohe Blattspitzengeschwindigkeit und das heißt natürlich Lärmentwicklung. Ja, wenn da mit 700 km/h die Rotorblätter durch den Wind pflügen, dann macht das relativ viel Lärm. Und man möchte auch keine Unwucht haben. Ja, also ein einblättriges System hätte natürlich relativ wenig Materialeinsatz, hätte natürlich aber eine riesige Unwucht. Ja. Dagegen 20 Rotorblätter hätten praktisch keine Unwucht, aber man hätte halt 20 Blätter. Ja. Ungeringeren Wirkungsgrad. Und deswegen hat sich zwar als Kompromiss die dreiblättrigen Windkraftanlagen als guten Kompromiss herausgestellt, wo man eben Wirkungsgrade erreicht von, wie ich eben schon sagte, so um die 50%. Und bei einer Schnelllaufzahl sind ungefähr 8. So. Jetzt würde ich mal schauen, da hinten der Beamer geht. Die ersten werden die letzten sein, wie war das? Mal schauen, ob er sich wieder einschaltet. Also Lüftung ist aus, eigentlich kann ich ihn jetzt ausschalten. Tja. Im großen Hörsaal geht der Beamer auch nicht, habe ich gesehen. So, jetzt ist die Frage, wenn ich so ein Windrad designe, wenn ich es betreibe, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Zum einen muss ich, wenn ich so ein Windrad designe, mir eine Auslegungswindgeschwindigkeit VD überlegen. Das ist praktisch, D steht für Design. Ja? Und für diese Windgeschwindigkeit hätte das Windrad den maximalen Wirkungsgrad. Und da ja der Wirkungsgrad eine Funktion ist von dieser Schnelllaufzahl, ist der Wirkungsgrad gerade, oder ist die Designgeschwindigkeit gerade eine gewisse, die Blattspitzengeschwindigkeit durch dieses optimale Lambda, was im Maximum dann ist vom Wirkungsgrad. Und dieses U hier, das ist die Blattspitzengeschwindigkeit, ist natürlich nichts anderes als der Umfang, 2πr mal die Drehzahl von einem Windrad. Und jetzt ist ganz wichtig, dass diese, bei diesem maximalen Wirkungsgrad, dort muss die Leistung nicht maximal sein. Das passt in der Regel nicht zusammen. Also maximaler Wirkungsgrad und maximale Leistung, das geht nicht zusammen. Sondern wir haben noch eine Nenngeschwindigkeit, Vn. Und bei dieser Windgeschwindigkeit ist die Leistung maximal. Und man macht das jetzt so, man designt das jetzt so, das Windrad, dass man die beiden Geschwindigkeiten so optimiert, dass man für einen gegebenen Standort aufs Jahr gerechnet die maximale Energie abgreifen kann. So, und das sieht jetzt zum Beispiel so aus. Hier ist der Wirkungsgrad aufgetragen. Das wäre diese Kurve hier. Ja, das ist wieder unser Polynom, dritter Ordnung. Das sieht man also hier, hätten wir also dann bei dieser Schnelllaufzahl, aber bei dieser Geschwindigkeit hier hätten wir unsere Designgeschwindigkeit, maximaler Wirkungsgrad. So, und dann wissen wir aber auch, dass die Leistung der Windkraftanlage mit der dritten Potenz des Windes ansteigt. Allerdings irgendwann hört es auf. Dann wird es nämlich kaputt gehen. Ja, weil einfach die Geschwindigkeit, also die Blattspitzengeschwindigkeit zu groß wird. Und was man dann macht, dann wenn die Nenngeschwindigkeit erreicht ist, wo die maximale Leistung abgegeben wird, die Windgeschwindigkeit steigt weiter, dann steigt die Leistung nicht weiter, sondern es wird so geregelt, dass die Leistung konstant bleibt. Und irgendwann ist der Wind zu hoch, die Windgeschwindigkeit, dass ich es abschalten muss, das Windrad. Und das ist typischerweise der Fall bei etwa 25 Meter pro Sekunde. Also so ganz grob bei knapp 100 Stundenkilometern. Und das sieht man also, typischerweise ist die Geschwindigkeit, bei der die maximale Leistung abgerufen wird, höher als die, wo der maximale Wirkungsgrad stattfindet. Ja. Blockieren tun sie nicht, ja, sondern es kommt zum Strömungsabriss. Das kommt gleich. Ja, und diese Idee dahinter, dass man es so macht, man will also eine möglichst hohe Leistung, schon mal mittlere Windgeschwindigkeiten haben. Ja, weil wenn ich nämlich den Wirkungsgrad hier maximal hätte, wo die maximale Leistung wäre, in dem Bereich, dann würde es heißen, dass ich natürlich erstens hier wenig Windleistung habe und noch wenig Wirkungsgrad. Das heißt, da, wo der Wind meistens weht, bei mittleren Geschwindigkeiten, hätte ich ziemlich wenig Energieausbeute. Ja, und wenn man es integriert das ganze Jahr über die Zeit, dann führt so ein Vorgehen zu einem höheren Gesamtausbeute an Energie. Ich brauche eine gewisse Mindestgeschwindigkeit natürlich. Ja? Also wenn der Wind jetzt nur ganz schwache Brise weht, ja, dann sehen Sie, dass die da so durchlangweilen, die Windräder. Und das ist typischerweise so bei Windstärke 1 bis 2. Da fangen die erst an, sich zu drehen. Und typischerweise liegt die Designgeschwindigkeit so bei 6 bis 10 Meter pro Sekunde, die Nenngeschwindigkeit bei 10 bis 16 Meter und dann die Abschaltgeschwindigkeit irgendwo zwischen 20 und 30 Meter. Wenn man das jetzt auch mal über das Jahr sich anschaut, dann sieht es so aus. Also erstens mal diese Kurve hier. Das ist die Windleistung, also die, wirklich die Leistung, die im Wind drin steckt. Und hier sind die Jahresstunden. Das heißt, von hier bis hier ist ein Jahr, das sind die 8760 Stunden. Und das heißt, vom Prinzip kann man sich das so vorstellen, sehr wenige Stunden im Jahr hat man so eine hohe Leistung, 2500 Stunden hat man eine Leistung, die in diesem Intervall drin liegt und so weiter. So, und jetzt, dieses Stück hier liefert, für diese Stundenzahl hier, liefert das Windrad keine Energie, weil die Windgeschwindigkeit zu gering ist, damit die Windleistung. Wenn die Windgeschwindigkeit sehr hoch ist, führt es zur Abschaltung. Das heißt, diese Stundenzahl liefert das Windrad auch keine Leistung. In dem Bereich folgt das Windrad der V hoch 3 Abhängigkeit für die Leistung, bis zur Nennleistung. Und dann bleibt die Leistung konstant, obwohl die Windgeschwindigkeit weiter zunimmt. Ja? So, das heißt, das hier ist quasi, jetzt könnte man theoretisch einen neuen Wirkungsgrad ausrechnen für eine reale Anlage, wenn man auch die Todzeiten mitnehmen würde. Ja? Das heißt, man müsste das Verhältnis, diese Fläche hier, ins Verhältnis setzen zu dieser Fläche hier. Ja, ja, immer noch was übrig. So, jetzt kommt die Frage, was passiert, wenn ich zu hohe Windgeschwindigkeiten habe? Sowohl in dem Sinne, dass ich die Leistung konstant halten will, als auch, dass ich es komplett abschalten möchte. Also blockieren geht nicht, ja, dann fliegt mir das ganze Getriebe auseinander. Sondern was man typischerweise macht, es gibt zwei Regelungsverfahren, die sogenannte Stall-Regelung und die Pitch-Regelung. Die Stall-Regelung wird heutzutage noch sehr selten verwendet. Da hat man Folgendes. Man hat an sich starre Rotoren und wenn jetzt die Windgeschwindigkeit höher ist und da dreht das Windrad auch schneller, dann haben wir einen größeren Anströmwinkel an das Windrad. Er wird immer steiler, je höher die Windgeschwindigkeit ist und damit die Rotationsgeschwindigkeit. Und irgendwann wird der Winkel so groß, dass es zum Strömungsabriss kommt. Das ist so, wie ein Flugzeug abstürzt. Und das heißt eben Stall, der Strömungsabriss auf Englisch. Deswegen heißt es Stall-Regelung. Das ist also eine passive Regelung. Ja, das macht das Windrad automatisch. Passive Regelung hat natürlich einen gewissen Vorteil, weil man hat keine extra, muss nichts extra machen. Ja? Nachteil ist, man kann aber auch nicht wirklich gezielt eingreifen. Die Maximalleistung ist relativ unsicher. Das heißt, wann diese Regelung wirklich dann greift, ist es sehr schwer vorher zu berechnen. Das kann man hinterher nur gucken bei dem Windrad. Weil man muss es ja simulieren vorher. Und das ist ein turbulentes Problem. Hochlichtlinear, und das zu simulieren ist relativ schwierig. Es führt bei diesem Strömungsabriss zu ziemlich hohen mechanischen Beanspruchungen und damit irgendwann zu Materialermüdung. Und es macht auch ziemlich Lärm, wenn das passiert. Deswegen macht man heutzutage in der Regel die Pitch-Regelung. Das ist eine aktive Regelung, bei der die Blattstellung gezielt verändert wird, sodass entweder der Anströmwinkel so groß wird, dass es zum Strömungsabriss kommt, gezielt, und zwar bevor es von alleine passiert entsprechend, oder man ändert, sobald die Nennleistung erreicht ist, ändert man sukzessive die Blattposition nach Windgeschwindigkeit, sodass die Leistung immer die gleiche ist in die Drehzahl. Ja. Also wenn der Wind stärker wird, aber noch okay ist, dann wird der Anströmwinkel verändert über die Lage der Blattspitzen und nicht über die Rotationsgeschwindigkeit, weil die ist ja konstant. Hat einen höheren konstruktiven Aufwand natürlich zur Folge. Es ist materialschonender. Man kann es vom Prinzip elektrisch machen, gezielt eine Verstellung. Man kann es aber auch mit Zentrifugalkräften machen, ja? Dass man also das Ganze so auslegt, dass bei bestimmten, ab einer gewissen Geschwindigkeit, Zentrifugalkräfte hier wirken, sodass sich das Blatt selbstständig verstellt. Ja? Macht man aber heutzutage auch kaum noch. Meist macht man es elektrisch. Da hat man alle Zügel in der Hand. So, natürlich wissen wir, dass der Wind nicht immer gleichmäßig weht. Ja? Es gibt sicherlich Regionen auf der Erde, wo das der Fall ist, bei Passat-Windregionen. Bei uns ist es relativ inhomogen verteilt. Und zwar haben wir eben zum einen eine zeitliche Variation, aber auch eine räumliche Variation und auch eben, wie ich schon sagte, eine Höhenabhängigkeit. Schauen wir mal an, wie man diese Variation in den Griff bekommen kann. Da gibt es eine Größe, die heißt Energy Pattern Factor. Nehmen wir mal an, wir haben zwei Fälle. Wir haben einmal eine konstante Windgeschwindigkeit mit 5 Meter pro Sekunde, das ganze Jahr gleichmäßig, ein Jahr lang. Und wir haben einmal 10 Meter, die doppelte Windgeschwindigkeit, aber nur ein halbes Jahr lang. Und dann kann man das Verhältnis der beiden Leistungen untersuchen und bekommt dann einen Faktor raus, in dem Fall wäre der 4. Ja. Und jetzt kann man die Windkraftanlagen entsprechend designen, bezüglich auf Nennen und Designgeschwindigkeit, je nachdem, wie die Verteilung des Windes ist. Ob er eher mittelmäßig konstant weht oder ob er eher mal längere Flauten drin sind und dann wieder eher Stürme. Und allerdings, wie das die Windkrafthersteller machen, das bleibt ja ein Geheimnis. Also ich habe dann in den letzten 5 Jahren nichts darüber gefunden, wie das genau gemacht wird. Aber trotzdem kann man den Wind an solchen beschreiben, und zwar die Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit. Und da gibt es eine Verteilung, die Weibull-Verteilung, die sieht so aus. Also die Wahrscheinlichkeitsverteilung, P von V, sieht eben so aus. Da steckt eben hier so ein Term K drin, das ist sagen wir mal, der Streuparameter. Der gibt an, wie um welchen Wert es herumstreut. So ähnlich wie das Sigma bei der Gauss-Funktion. Dann steckt dieses C da drin. Das C wiederum ist das hier, in dem hier die mittlere Windgeschwindigkeit und die Gamma-Funktion drin steht. Und dann noch eine E-Funktion. So, wenn man diese Funktion sich plottet, na, plotten kommt gleich, dann kann man für k gleich 2 eine Näherung machen und für k gleich 2 kommt man dann zur sogenannten Rayleigh-Verteilung und die gilt für Mitteleuropa in guter Näherung. So, dann sieht das Ganze viel einfacher aus. Und dann kommt also raus, dass das Maximum der Verteilung für diesen Fall ungefähr bei 80% der mittleren Windgeschwindigkeit liegt. So, wenn man das mal plottet, für verschiedene Standorte, dann sieht die so aus, die Verteilung. Hier ist also die Wahrscheinlichkeit gegen die Windgeschwindigkeit. Und da sieht man also zum Beispiel Stuttgart. Das ist jetzt alles normiert auf die gleiche Fläche. Ja? Das heißt nicht, dass es jetzt keine Energie oder irgendwas, Energieinhalt aufs Jahr gerechnet, das ist wirklich oft normiert, dass alle Flächen gleich sind. Da sieht man also, Stuttgart hat eher sowas wie sehr oft sehr wenig Wind und dann eher ab und zu mal ein bisschen hier ausschweifend, während zum Beispiel Helgoland eher kontinuierlich mittlere bis hohe Windgeschwindigkeiten hat, weil es eben an der See liegt. Und mit solchen Statistiken für die verschiedenen Regionen werden dann entsprechend die Windräder ausgelegt. Wenn die Kurven jetzt natürlich noch normiert wären auf die mittlere Leistung an dem Standort, dann würden sie anders aussehen. Die Form würde gleich bleiben, aber die Höhe wäre verschieden. Ja? Dann würde rauskommen, dass zum Beispiel natürlich hier die blaue Kurve viel höher wäre in Helgoland als in Stuttgart. So, dann Geländestruktur hat auch einen Einfluss auf den Wind. Und zwar nicht nur irgendwelche großräumigen Gelände, sondern auch kleinräumige Gelände. Zum Beispiel, diese Kurve ist einfach diese Zunahme der Geschwindigkeit mit der Höhe. Ja, das war diese siebte Wurzel. Hier ist praktisch die Höhe aufgetragen, hier in dem Fall. Und jetzt hat man hier so einen Berg und da muss der Wind drüber. Und was passiert? Es wird hier in einer gewissen Höhe über der Kuppe zu einer Erhöhung der Windgeschwindigkeit kommen, aufgrund von einem Düseneffekt. Deswegen stellt man Windräder gerne auf einzelne freistehende Berge oder auf Kämme von Bergen drauf und nicht möglichst am Fuß von einem Berg. Ja, und dann sieht man also hier, dass das hier wäre die Kurve über flachem Land, und dann sieht man hier eben diese Erhöhung der Windgeschwindigkeit relativ nah an der Oberfläche oder an der Bergspitze. Hier ist meine Deutschlandkarte, und zwar sind diese blauen Bereiche, das sind mittlere Windgeschwindigkeiten in 10 Meter Höhe. Und zwar 4 bis 5 Meter pro Sekunde, das sind also so um die 20 Stundenkilometer mittlere Windgeschwindigkeit. Und da sieht man, da bleibt gar nicht so viel übrig. Ja? Alles, was weiß ist, hat kleinere Windgeschwindigkeiten. Und diese lilanen Bereiche da, das ist größer als 5 Meter pro Sekunde. Und jetzt kann man sich schon überlegen, was sind gute und was sind schlechte Standorte. Ja, also ich meine, es ist klar, dass natürlich irgendwo hier kein guter Standort ist, während dann hier oben natürlich die besseren sitzen. In Hessen sind wir, glaube ich, nicht ganz so gesegnet, da, dem Bereich hier. So, und wenn wir also so eine Windkraftanlage hat, die hat eine gewisse Nennleistung, sagen wir 1 Megawatt, jetzt die Frage, wie viel davon wird im Laufe des Jahres geliefert, im Durchschnitt? Natürlich kein Megawatt, ja, weil dann müsst ihr ja permanent mit der Nennleistung laufen. Tut es aber nicht. Und hier ist mal aufgetragen, der Prozent, der wirklich geliefert wird, im Vergleich zur Nennleistung, für verschiedene Bundesländer. Und da sieht man auch durchaus an Nord-Süd-Gefälle, nämlich hier, also man, das könnt ihr schlecht lesen, ich lese ihn vor, hier ist Schleswig-Holstein, 20%. Das heißt, im Mittel liefert die Windkraftanlage aufs Jahr hochgerechnet 20% der Nennleistung. In Sachsen-Anhalt sind es nur noch 8%. Das heißt, wenn jemand sagt, es wurden 10 Gigawatt elektrische Leistung installiert, oder Leistung, Windleistung installiert, dann heißt es eben nicht, dass es entspricht, dass wir kontinuierlich 10 Gigawatt haben, sondern im Mittel haben wir dann sowas wie 1,5 Gigawatt. Manchmal mehr. Und schon weniger. Aber aufs Jahr hochgerechnet ist es dann nur 1,5 Gigawatt statt 10. Dieses Nord-Süd-Gefälle, das sieht man auch durchaus natürlich in der Anwendung der Windkraft in Deutschland. Geht auch auf die Fläche natürlich ein der Länder. Ja? Also ich meine, Berlin ist jetzt relativ klein, deswegen hat Berlin nur 2 Megawatt Windkraftanlagen, also eine wahrscheinlich. Ja. Dagegen Niedersachsen mit der Nordseeküste hat natürlich den größten Anteil. Dies ist von 1909 gewesen, also Ende 2009. Und diese kleinen Böbbels da dran, das ist die neue Installation 2010 gewesen. Da sieht man also, wir haben sowas wie in Niedersachsen 6,5 Gigawatt installierte Leistung gehabt. Und dann kommt noch Brandenburg und ja, nach Süden wird es am meisten ein bisschen weniger. Ja. Hessen hat ungefähr ein halbes Gigawatt Leistung. Das heißt, die Windenergie in Hessen hat dann im Jahre 2009 ungefähr sowas wie im Mittel wohlwollend 100 Megawatt geliefert im Durchschnitt. So, wenn ich jetzt so einen Windpark aufstelle, dann ist die Frage, wie kann ich diese Windräder da anordnen? Und ich muss aber Folgendes beachten. Zum einen, ich darf natürlich dem einen Windrad nicht den Wind vom anderen klauen. Ja? So, und wir haben ja gesehen, die Windgeschwindigkeit nimmt nach dem Windrad ab. Das heißt, ihm fehlt die kinetische Energie. Und deswegen muss ich die Windräder so aufstellen, dass sie möglichst viel Nutzen haben aus dem Wind und sich nicht gegenseitig, dass sie gegenseitig über langsamer werden. Und es gibt dynamische Belastungen. Es gibt noch Effekte, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Es gibt Effekte, gerade wenn die Blattspitzen relativ nahe sind, gibt es lokale Winderhöhungen an diesen Stellen, das dann zu mechanischen Belastungen führen können. Das heißt, die müssen relativ weit auseinander stehen. Und was man typischerweise macht, man stellt die solchen Reihen auf, die jeweils versetzt sind. Und da braucht man schon einen relativ großen Flächenbedarf. Also so eine 5-Megawatt-Klasse, das ist das, was momentan so State of the Art ist gewissermaßen, mit Rotordurchmesser von 100 Metern, brauche ich etwa eine Fläche von 700 mal 400 Meter. Das ist 0,28 Quadratkilometer pro Windrad. Eine Lösung dieser Flächenproblematik und auch durchaus eine Akzeptanz in der Bevölkerung ist natürlich, dass man einfach aufs offene Meer geht. Zumal dort natürlich der Wind konstanter weht als auf dem Land. Und es ist tatsächlich so, dass es jetzt im Kommen ist. Wir haben also das Grüne ist hier und da. Das ist im Betrieb schon. Das sind 43 Anlagen im Betrieb. Dann haben wir ein paar gelbe, 32 Anlagen und das Rot ist beantragt mit 220 Anlagen. Dann sieht man so ein Beispiel, wie die aussehen. Das sind typischerweise 5 Megawatt Anlagen, weil das ist ein gigantischer Aufwand, diese Windräder im Meer zu versenken, nicht zu versenken, sondern das Fundament im Meeresboden zu befestigen. Ich muss da 20 Meter tief ein Fundament reinmachen in den Meeresboden, der ja vorwiegend aus Schlick besteht, erstmal in den oberen Schichten. Und das sind also größenordnungsmäßig meine 1.000 bis 2.000 Tonnen Material erstmal in den Boden eingelassen. Und das nächste Problem, was wir haben, ist, wie kriege ich den Strom an Land durchs Meer durch? Ja? Das ist ein relativ großer Aufwand, auch finanzieller Aufwand. Also diese Windkraftanlagen, obwohl sie eine höhere Ausbeute haben, eine mittlere, ist der Strom teurer als an Onshore-Anlagen. Deswegen werden die auch höher gefördert als die auf dem Land. So, dann haben wir nochmal die zeitliche Variation der Geschwindigkeit, so als ein typisches Beispiel. Nordseeküste, das hier ist also einfach der Prozentsatz, hier wäre die Nennleistung von der Windkraftanlage, für 3 Sommermonate, 3 Wintermonate. Man sieht das typische Beispiel, sehr selten wird mal die Nennleistung erreicht, manchmal ist gar keine Leistung da und typischerweise hat man im Winter mehr Wind als im Sommer. Das sind jetzt hier Tagesmittel, wenn man das Ganze noch weiter aufschlüsselt, dann sieht es hier, das sind jetzt 10 Sekunden, ja. Windvariationen. Und diese Variation der Windleistung machen natürlich, wenn wir uns ausschließlich auf Wind verlassen würden, tun wir natürlich nicht, aber kann man ja manchmal überlegen, natürlich keine zuverlässige Energieversorgung möglich machen. Das heißt, wir brauchen was diese Variation kompensiert. Ich brauche zum einen schnell schaltende Kraftwerke, die gegebenenfalls in Minuten Leistung ins Netz speisen können und auch wieder reduzieren können. Und was man da nimmt, ist eben Pumpspeicherkraftwerke oder Gasturbinenkraftwerke. Also Kernkraftwerke ist ganz schlecht dafür. Allerdings werden natürlich speziell bei den Gasturbinen die Lebensdauer der Turbinen reduziert. Und das Ganze, da ich diese Kraftwerke ja hier immer bereithalten muss, führt es zu einer Senkung des Energieendefaktors, wenn ich das mit einberechnen würde, für die Windenergie. Aber, das muss ich auch fairerweise dem Wind zugutehalten, der Wind hat einen sehr hohen Energieendefaktor. Ja, der liegt also bei Faktor 20 ungefähr, in der Größenordnung. Und damit eine sehr kleine Energierücklaufzeit, ja, die liegt deutlich unter einem Jahr. So, muss man aber auch dazu sagen, keine Windkraftanlage ersetzt ein konventionelles Kraftwerk momentan. Ja, weil sie können zwar Energie einsparen, also sie sparen Energie ein, also konventionell erzeugte Energie und damit auch zu viel CO2-Emissionen. Klar, für jede Kilowattstunde, die produziert wird, muss ich 300 Gramm weniger Kohle verbrennen. Aber für den Fall, dass ich eben keine Windleistung habe, gehen wir auf den Worst Case aus, Winter, Hochdrucklage, Windstill, Hochnebel, ganz Deutschland. Dann habe ich keine Photovoltaik und habe keine Windenergie. Dann muss ich also irgendwo meine Energie mit den konventionellen Kraftwerken erzeugen oder importieren. Und wenn ich keine Speicher habe, wo ich diese Energie zwischenspeichern könnte, und ich habe die Speicher leider momentan nicht, dann brauche ich eben immer im Hintergrund die volle Leistungskapazität oder die volle Kapazität an konventionellen Kraftwerken. Wenn ich 20% des Strombedarfs aus Windenergie decken wollte in Deutschland, dann brauche ich ungefähr 76.000 Megawatt installierte Leistung und bräuchte etwa 15.000 5 Megawatt Anlagen entsprechend. Und bräuchte, wenn man jetzt diese Rechnung da weiterführt, die ich eben gemacht habe, ungefähr 4.300 Quadratkilometer Fläche. Klingt erstmal viel. Andererseits ist es nur etwa ein gutes Prozent der Fläche Deutschlands. Das Problem ist, dass in diesem Prozent Leute auch immer wohnen. Das ist immer das Problem. Ja. Wie auch wieder mal sei, es gibt, ich muss mal eine Uhr haben, ich komme noch dazu zu Akzeptanz und solchen Dingen. Windenergie ist weiterhin ein Wachstumsmarkt, auch in Deutschland. Es ist ein bisschen langsamer geworden letztes Jahr, aber es ist immer noch ein Wachstumsmarkt. Und hier sieht man zum Beispiel die Anzahl der Windenergieanlagen in Deutschland. Das ist diese Kurve hier. Ja, wir haben momentan über 1909 waren wir schon bei über 20.000. Allerdings muss man auch dazu sagen, das sind keine 5-Megawatt-Anlagen. Da gibt es nur ganz wenige bisher in Deutschland. Das meiste sind 500 Kilowatt, 1-Megawatt-Anlagen und seit etwa 6-7 Jahren auch 2-Megawatt-Anlagen. Und das hier ist der Zubau jedes Jahr. Ja. Da sieht man, es gab so um die Jahrtausendwende so ein ziemliches Maximum und seitdem ist es runtergegangen und inzwischen bleibt so ein gewissen Plateau. Wobei auch nicht nur die Zahl entscheidend ist, gleichzeitig ist auch die Leistung gestiegen natürlich, die mittlere von den Kraftwerken. Und hier sieht man auch zum Beispiel eine Grafik verschiedener Länder. Und hier sieht man wieder ein Nord-Süd-Gefälle. Im Norden haben wir also eine sehr starke Nutzung der Windenergie und dort haben wir zwischen 20% und 40% des Stroms aus Windenergie produziert. Und es gibt tatsächlich Tage, da wird so viel Windenergie produziert in Norddeutschland, dass der Strom vollkommen ausreichend wäre oder sogar, man hat eigentlich so viel, sogar mehr Strom, als es Abnehmer gibt. Und was kann man da machen? Man kann den Strom exportieren dann zum Beispiel. Man kann ihn leider nicht nach Süddeutschland leiten momentan. Es gibt keine Nord-Süd-Trassen. Im Süden dagegen sieht es eher mau aus, ja, also hier Berlin, Hamburg, okay, Hamburg ist eine Stadt halt, ja, da kann man schlecht große Windräder aufstellen. Baden-Württemberg, Bayern, Saarland, Hessen, die liegen alle unter 2% Windenergie am Strom. Weltweit wächst die Windenergie sogar schneller als in Deutschland, weil Deutschland hat schon ein relativ hohes Niveau erreicht. Und wir haben also momentan, es war 2009, ja, also Ende 2009, hatten wir knapp 160 Gigawatt elektrische Leistung installiert. Das ist also grob die Nennleistung von 160 Kernkraftwerken. Also ungefähr ein Drittel der Kernkraftwerke als Nennleistung. Aber im Hinterkopf behalten, davon kommt nur 15% raus dann im Mittel. Und man sieht also hier, das hier ist die akkumulierte Kurve und das ist entsprechend der Neubau jedes Jahr in 10.000 Megawatt installierte Leistung. So, was sind die Vor- und Nachteile? Es ist natürlich eine heimische Energiequelle, wenn man so möchte. Ja? Es gibt sie hier, kann uns keiner wegnehmen. Es führt definitiv zu einer Absenkung der CO2-Emissionen. Und es hat einen hohen Energieendefaktor. Und natürlich, das hier führt dann entsprechend zu den Dingen, auch zu sekundären Dingen, wie zum Beispiel, dass wir gewisse Versprechen einhalten können, die wir gemacht haben als Deutschland. Im Gegensatz zu Kanada, ja, die ja gestern aus dem Kyoto-Protokoll ausgetreten sind. Die hätten nämlich gegenüber 1990 6% CO2 einsparen müssen. Ich habe 35 gehört. Ja, auf jeden Fall ist es deutlich angestiegen. Statt. Und die hätten 11 Milliarden Dollar Strafe zahlen müssen nächstes Jahr. So, und dann haben sie gesagt, dann treten wir lieber schnell aus. Ich meine, das Argument war natürlich ein anderes. Das Argument war natürlich, dass China und USA keine verbindlichen Werte haben. Ja? Aber ich denke, die wären drin gewesen, wenn es umsonst gewesen wäre. So, jetzt die Nachteile. Das sind jetzt viele Nachteile, wobei die, ach nee, wobei die im Regelfall, die meisten Nachteile sind, sage ich mal, schwächerer Natur. Ja? Also was noch relativ stark wirkt, ist, es ist relativ teuer. Wobei das natürlich im Laufe der Zeit besser geworden ist. Ja? Also momentan kostet eine Kilowattstunde Windstrom ungefähr 8 Cent. Das ist gar nicht mal mehr so weit weg von dem, was Strom im Mix kostet. Ja? Also der Strommix bei uns, der kostet sowas wie 4 Cent etwa, 4 bis 5 Cent. Konventionell hergestellter Strom. Und das sind wir also mit 18 ganz so weit weg, zumal wir als Endverbraucher momentan so um die 27 Cent bezahlen. Ja? Aber da sind halt viele Steuern drauf und andere schlimme Dinge. Ein Hauptproblem, und das ist dann wirklich ein Problem, ist eben diese zeitliche Variabilität. Ja? Und da müssten in Zukunft einfach Energiespeicher auch her, die aber noch nicht in dem Maße, dass man jetzt Deutschland für 3 Tage lang komplett versorgen könnte, in Sicht sind. Und jetzt über die nächsten Argumente kann man sich streiten. Ja? Also wahrscheinlich ist es so, dass einer, der nebendran wohnt, für ihn stärkere Argumente sind als einer, der im Bundestag sitzt und, keine Ahnung, Penthouse-Wohnung in München hat oder sonst irgendwas. Es kommt zu einer gewissen Zersiedlung der Landschaft. Ja? Aber das ist Geschmackssache natürlich. Es kommt durchaus zu einer Wertminderung von Immobilien. Das wird schon beobachtet. Ja? Wenn ich also irgendwie ein schönes Häuschen habe, im Grünen, und dann plötzlich sind da 20 Windräder, 500 Meter entfernt, kriege ich dafür weniger Geld. Es gibt einen Disco-Effekt. Das hat sich aber auch schon gebessert. Und zwar dieses Blinken nachts. Früher war das so, da haben die alle voneinander unabhängig geblinkt. Inzwischen wurde synchronisiert. Ja? Wenn man das mal anguckt nachts, dann blinken die alle gleichzeitig wenigstens. Ja? Es führt zu einer Lärmentwicklung. Ja? Klar, wenn ich jetzt 5 Kilometer weg bin, merke ich davon nichts mehr. Aber wenn ich nur 500 Meter weg wohne, dann höre ich das. Es führt auch zu Infraschall. Ja? Das ist also dann eher als Brummen wahrnehmen, also als nicht hörbares Brummen im Sinne von eher in der Magengrube zu spüren. Naja, okay, Eiswurf im Winter, okay, da muss man halt auch nicht runterstehen, kann man noch sagen. Schlagschatteneffekt, das ist ein Argument, wenn man halt Pech hat, ist man gerade im Schatten von dem Windrad im Sommer, wenn die Sonne scheint, ja, und dann macht es immer so auf dem Sofa oder so. Das kann natürlich etwas unangenehm sein. So, jetzt muss ich das nochmal. Ja, dann weiter. Ja, das ist richtig. Also, ich habe jetzt gerade, also in den Magneten, da wird also zum Beispiel Neodym verwendet, in den Permanentmagneten. Wobei ich gerade heute gelesen habe, es gibt zwei Firmen, ich glaube, das ist Repower und Enercon, die angeblich kein Neodym verwenden. Allerdings weiß ich nicht, was drin ist in den Magneten, das haben sie nicht gesagt. So, es gibt jetzt wieder verschiedenste regenerative Energiequellen. Den Wind haben wir heute soweit besprochen. Und ich habe auch schon gesagt, dass Energie verfügbar sein muss und die muss auch bezahlbar sein. Und verschiedene Energieformen haben halt verschiedene Preise. Und eine neue Technologie kann sich nur dann durchsetzen, wenn sie diese Randbedingungen erfüllt. Also bei der Variabilität, okay, das kriegt man momentan in den Griff, weil wir haben eben noch einen relativ kleinen Anteil an regenerativen Energiequellen, trotz fehlender Speicher. Und wir können uns auch Strom von irgendwo zukaufen. Aber der Preis ist natürlich schon ein Argument. Und es würde sich keiner irgendwo eine Windradanlage hinstellen, wenn er den Preis bekäme, der an der Börse bezahlt wird. Der liegt bei 4 bis 5 Cent pro Kilowattstunde. Und es ist also unter den Stromgestehungskosten von Windenergie, also würde man ein Verlustgeschäft machen. Deswegen wurde ein Gesetz eingeführt, vor über 10 Jahren schon, das Erneuerbare Energiengesetz, EEG, das sagt, wenn ich eine Anlage installiere, es muss nicht nur Wind sein, es kann auch Solarenergie sein, Photothermik, Biomasse, alles Mögliche, Geothermie, und ich speise diese Energie in das Netz ein, dann bekomme ich pro Kilowattstunde einen festgelegten Vergütungssatz für eine festgelegte Zeit. Und zwar typischerweise 20 bis 30 Jahre, das hängt von der Energieform ab und von der Anlagengröße hängt es ab und von der Energieform selbst, ob es Solar- oder Windenergie ist. Das ist eine relativ große Tabelle, wo genau drin steht, wie groß die Anlage ist, was es für eine Technologie ist und wann sie installiert worden ist. Je später installiert, desto weniger gibt es, weil auch natürlich die Installationskosten sinken mit der Zeit. Und das ist auch klar, das Geld muss irgendwo herkommen, weil die Leute werden ja bezahlt, die kriegen also einen Strompreis, der höher ist, als was in der Börse bezahlt wird, also die Differenz muss irgendwo herkommen. Ja, und die kommt von uns natürlich. Und das ist dann die sogenannte EEG-Umlage, die jeder bezahlt. Und die liegt also hier, sieht man also in den verschiedenen Jahren, in Cent pro Kilowattstunde Strom. Ja, da sieht man also, das fing an bei ein paar Zehntel Cent und hat dann leider auf 2011 einen Sprung auf 3,5 Cent gemacht. Das heißt, die EEG-Umlage ist nur ungefähr 15% vom Gesamtstrompreis, aber beträgt ungefähr 70% von den Stromkosten in der Herstellung vom Mix. Ja. Ja, 2012 wird es nochmal ansteigen, allerdings geringfügiger, ich glaube nur so auf 3,8 Cent ungefähr. Das hängt damit zusammen, dass man die speziell für die Photovoltaik die Förderquoten deutlich abgesenkt hat. Für die neuen installierten Anlagen. Ja, und hier sieht man mal, momentan sind wir also hier beim Wind bei etwa 6,5 bis knapp 10 Cent pro Kilowattstunde und bei Sonnenenergie zwischen 21 und knapp 30 Cent. Ja. Und 2011 kostet es ungefähr 8 Milliarden Euro etwa. Ich habe auch gelesen, also es arbeiten momentan ungefähr 360.000 Leute in Deutschland in regenerativen Energien. Also alles, von Windkraftanlagenbauer, Solarzellenfirmen, Dachdecker oder nicht Dachdecker, Installateure, die es dann aufbauen und so weiter. Ich habe einfach mal vorhin die Zahl 8 Milliarden durch 360.000 geteilt und dann kam ich auf 23.000. Also ich kann jetzt auch böswillig sagen, jeder Arbeitsplatz wird mit 23.000 Euro subventioniert. Das ist aber böswillig. So, woher kommt denn eigentlich unser ganzer Strom? Aus welchen Quellen jetzt? Das ist 2009, das hat sich natürlich seit März diesen Jahres etwas geändert. Ja? Wir hatten nämlich bis dahin ungefähr 23% Kernenergie, das war der größte Einzelposten. Und der ist jetzt grob um die Hälfte gesunken, schlagartig natürlich, ja, durch die Abschaltung von 8 Kraftwerken. Sonst ist es immer noch fossil dominiert, ja. Also wir haben hier Steinkohle, Braunkohle und Erdgas. Das ist also mehr als die Hälfte immer noch. Und vor allen Dingen ist es jetzt sogar noch prozentual gestiegen. Im letzten Jahr oder diesem Jahr. Aber immerhin, dieser Bereich hier, 16% sind erneuerbare Energien. Ja, das ist also weltweit mit ein Spitzenplatz für so ein industrialisiertes Land und großes Land wie Deutschland. Klar, Island ist ein spezieller Fall mit seiner Geothermie. Und das teilt sich wiederum auf, hier diese 16% in Photovoltaik. 1,1% momentan des Stroms werden aus Photovoltaik gewonnen. Allerdings 70% der EEG-Förderung fließen da rein. Wasserkraft, 3,3%. Da ändert sich gar nicht so arg viel, ja, weil die Wasserkraft in Deutschland ist, ich sag mal, gut ausgeschöpft. Ja. Biomasse, immerhin inzwischen 5,2%. Das ist relativ viel im Vergleich zur Windenergie von 6,5%. Ja. Man sieht jetzt nicht überall hier Biogasreaktoren. Das liegt einfach daran, dass natürlich eine Biogasanlage kontinuierlich arbeitet. Die hat eine Nennleistung und die läuft dann 365 Tage im Jahr mit der Nennleistung. So, unser Strompreis, wie setzt sich denn der zusammen? Naja, so gut die Hälfte, 56%, ist die Strombeschaffung. Also, Stromeinkauf an der Börse bezahlen, da stecken also auch dann die Stromgestehungskosten drin. Hier, Transport und Vertrieb. Dann haben wir 43% ist die Steuern- und Abgabenlast. Ja, so fast, also so ähnlich wie Benzin eigentlich, ja. Wobei 24% ist der größte Teil, ist nämlich die Strom- und Mehrwertsteuer. Dann haben wir sogenannte Kraft-Wärme-Kopplungsabgabe. Damit werden so kleine Blockheizkraftwerke gefördert. Wir haben eine Konzessionsabgabe. Da steckt zum Beispiel drin, dass man Leute kompensieren muss, auf deren Land Strommasten stehen. Und wir haben die 13,7% für die EEG-Abgabe. So, Strom wird gehandelt wie Öl, wie Aktien. Und man kann nun, also okay, wir haben einen Vertrag mit unserem Versorger und wir zahlen am Ende des Jahres oder jeden Monat einen Abschlag, ja, zu einem festgelegten Strompreis. Der Strompreis ist natürlich nicht fest, sondern der ist variabel. Und typischerweise die Versorger selbst, wie Mainova, die auch selbst Strom produzieren, die verkaufen Strom an der Börse, kaufen Strom an der Börse. Und kaufen teilweise auch Strom schon 2 Jahre voraus, ein Kontingent, zum festgelegten Preis. Wenn der Strom dann teurer wird, haben sie Glück gehabt, wenn er billiger wird, haben sie Pech gehabt. Ja. Aber damit können sie zumindest kalkulieren. Es gibt aber immer natürlich gewisse Preise, auch die tagesabhängig sind, weil eben auch immer kurzfristig Strom gekauft werden muss, um die Netzschwankungen immer für die einzelnen Versorger auszugleichen. Und das sieht man mal hier. Das ist jetzt von Februar, das ist einfach mal 2 Jahre, monatsweise. Das ist die Grundlastpreise an der Börse. Da sieht man, das ist ziemlich billig eigentlich, die Grundlast. Ja, die liegen so bei 30 Euro pro Megawattstunde. Das sind 3 Cent pro Kilowattstunde. Und das Rote, das sind die Spitzenlasttarife an der Börse. Also wenn, heißt, wenn ich viel Strom brauche, dann ist der tendenziell auch teurer. Ja, wobei der genaue Preis hängt natürlich ab davon, wie das Angebot auch ist. Und das habe ich, glaube ich, schon mal ganz am Anfang erwähnt gehabt. Es gibt ab und zu mal was sehr Lustiges, nämlich dass es auch einen negativen Strompreis gibt an der Börse. Ja, das sieht man hier. Das ist der Preis. Das hier ist in Euro. Ja? Das hier ist in Euro. Also das heißt, hier sind wir bei 50 Euro, also 5 Cent pro Kilowattstunde. Und dann plötzlich bricht der Strompreis ein für mehrere Stunden. Man kriegt also Geld, wenn ich Strom kaufe. Und zwar ganz schön viel. 200 Euro pro Megawattstunde, das sind 20 Cent pro Kilowattstunde, wenn ich Strom kaufe. Ich muss nur irgendwo hin damit, das ist das Problem natürlich. Ja. Weil ich kann den Strom einfach ins Netz schicken, der muss ja irgendwo hin. Ja. Der muss irgendwo gedumpt werden, der muss verbraucht werden. Also da muss Wärme entstehen irgendwann. Ja. Aber wenn jemand freie Kapazitäten hat in seinem Netz, dann wunderbar, kriegt er noch Geld und kann noch verkaufen. Ja. Ja, und das ist zustande gekommen, weil hier sehr stark der Wind geweht hat. Obwohl hier schon die anderen Kraftwerke runtergefahren sind, ja, und insgesamt weniger Strom produziert worden ist, ist die Nachfrage noch schneller gesunken, als das, was hier angeboten worden ist. Und die Folge war, es war einfach zu viel Strom auf dem Markt. Es gibt auch noch krassere Fälle für sehr kurze Zeiten, wo der Strompreis hier bis auf 800 Euro pro, minus 800 Euro pro Kilowattstunde runtergeht, für sekundenweise. Ja, also 80 Cent pro Kilowattstunde. So, letzte Folie, vorletzte Folie. Gibt es einen grünen Strom? Also gelben, wissen wir ja, gibt es. Gibt es grünen Strom? Und derjenige, der die Homepage hier hat, der hat zwar hinterher behauptet, das sei ein Scherz, aber ist egal, ist auch ein lustiger Scherz, wenn es einer ist, ja. Und der bietet nämlich Internet oder hat zumindest angeboten einen Atomstromfilter. So, kostet 949 Euro. Und er schickt den Atomstrom zurück. Ja, und dafür hat er also so ein Kästchen hier entwickelt, ja. Da ist also ein Spannungsumkehrstabilisator drin, eine Primärenergieschaltung, ein Single Electron Reverse Unit und natürlich ein 3-Stufen-Tachyon-Detektor. So, weil die Idee ist nämlich dahinter ist folgendes. Natürlich schreibt er vollkommen richtig, dass Elektronen an sich ununterscheidbar sind und die Elektronen, die wir in der Leitung haben, gar nicht die sind, die im Kraftwerk vom Strom direkt vom Kraftwerk kommen, ja, weil Elektronen können ja im Umspannwerk nicht von der einen Leitung zum anderen springen. Aber trotzdem kann man erkennen, ob es sich um Strom aus Kernenergie handelt. Und zwar bildet sich ein Tachyonimpuls, wenn Kernenergiestrom eingespeist wird. Und da die Tachyonen ja, wie wir wissen, über Lichtgeschwindigkeit haben, kommen sie vor dem Strom an. So, das detektiert dieses Gerät. Und wenn dann also Atomstrom kommt, dann blinkt eine rote Diode und schickt den Strom zurück. Ja. Und er schreibt auch, dabei ist Atomstrom nicht immer schlecht. Er besitzt eine höhere Energiedichte. So, und ist zum Beispiel für Aluminiumschmelzwerke eine unverzichtbare Notwendigkeit. Auch bei der allgemeinen Beleuchtungszwecken, Straßenbeleuchtung, kann er gute Dienste leisten. Aber im Haushalt hat Atomstrom nichts zu suchen. Wie bereits zuvor erwähnt, hat er eine viel höhere Energiedichte. So. Und ja, es wird aber noch besser. Die Fachleute werden entgegensetzen, dass so etwas nicht belegbar ist. Tatsache ist, dass sich jeder Strom in unserem Stromnetz mit 50 Schwingungseinheiten pro Sekunde fortbewegt. So. Dabei tritt bei sachgemäßer Verkabelung kaum Störstrahlung auf, da sich der Phasenleiter mit dem Nullleiter gegenseitig kompensieren. Doch bei Atomstrom handelt es sich um aus sehr großen Generatoren erzeugten Drehstrom. Es werden drei Phasen, in Klammer drei Ausrufezeichen, über die Leitung geschickt mit einem Phasenversatz von 120 Grad. In Klammer Winkelgrad, keine Temperatur. Zusätzlich hat dieser Drehstrom, auch Kraftstrom genannt, die unangenehme Eigenschaft, die gepulste Strahlung der Mobilfunkstationen zu absorbieren und in den heimischen Haushalt weiterzuleiten. So. Okay, dann vielen Dank und bis nächste Woche.